Das ist auch ein Phänomen vom Bollywood-Kino, dass das eben ausgerichtet ist auf die Musiknummern, auf die Emotionen und nicht auf die Handlung.
Movies are a part of Indian society. In a typical metro city, it's at least once in a month a deal for a family.
Und plötzlich gibt es später eine Szene im Film, wo sie irgendwo im Bad ist mit einer Freundin und man sieht irgendwie, wie jemand einen roten BH in der Hand hat. Der wird dann plötzlich gepixelt.
Es ist die Rede von einem Toten und über 14 Verletzte. Angriffe am Set, brennende Motorräder und sogar Bilder des Regisseurs wurden angezündet. An was denkt ihr, wenn ihr das Wort Bollywood hört? Na klar, Filme in Überlänge, pompöse Kulissen und eine Handlung voller Gesangs- und Tanzeinlagen. Aber sind das nicht einfach nur Klischees, die nur einen ganz kleinen Teil der indischen Filmkultur zeigen? Genau diese Frage möchten wir in der 45. Folge des Filmmagazins beantworten. Ja, und mit mir im Touribus, um diese kleine kulturelle Reise ins Milliardenland zu machen, da sitzt der Lukas.
Ja, hallo. Also meine erste Erinnerung an Bollywood, die hat sicherlich wie bei vielen anderen auch mit RTL 2 zu tun. Mitte der 2000er zeigte der Fernsehsender zum ersten Mal auf Deutsch synchronisierte Bollywood-Filme bei den Gesangseinlagen mit Untertiteln. Und diese Ausstrahlung, die war anscheinend ein voller Erfolg. Danach wurde nämlich irgendwie an jedem zweiten Tag ein neuer indischer Film gezeigt und dafür tüchtig die Werbetrommel gerührt auf dem Sender.
Genau, dann ist nämlich auch meine stärkste Erinnerung an diese Bollywood-Zeit ist tatsächlich auch der erste Bollywood-Film, der auf RTL 2 gezeigt wurde, in guten wie in schweren Tagen, mit Shah Rukh Khan natürlich, wie soll das anders sein? Und da gibt es wirklich so eine Szene, die sich auch so ein bisschen eingebrannt hat bei mir. Da geht es nämlich in dem Film unter anderem, oder einer der großen Streitpunkte ist die Beziehung zwischen Shah Rukh Khan und seinem Vater, der sehr konservativ ist und nicht so alles das unterstützt, was der Shah Rukh Khan da macht. Und dann gibt es gegen Ende den großen emotionalen Punkt, wenn sich beide mehr oder weniger versöhnen. Das wird aber nämlich ganz interessant geklärt, nämlich da steht nämlich der Vater mit dem Rücken zu Shah Rukh Khan und man weiß noch nicht so richtig, wie ist jetzt die Beziehung, haben sie sich versöhnt oder nicht? Und dann dreht sich der Vater um und man sieht, sein Gesicht ist völlig aufgequollen und er hat Tränen in den Augen und jetzt verstehen sie sich endlich, Gott sei Dank. Und das war wirklich so eine sehr beeindruckende Szene, weil das war auch das erste Mal, dass ich meine Mutter weinen habe, oder zumindest eine der ersten Erinnerungen, dass ich sie weinen habe sehen bei einem Film. Da habe ich mir gedacht, boah, was ist das für ein emotionaler Film sein muss, wie krass der sein muss, wenn da meine Mutter weint. Deswegen hat sich das irgendwie sehr, sehr eingebrannt.
Heute sieht man dagegen kaum noch Filme, die mit Bollywood zu tun haben bei RTL 2, aber es gibt jetzt einen eigenen Free-TV-Sender für Bollywood, der ist 2016 gestartet, heißt C1. Also ja, man kann sich durchaus noch Bollywood-Filme in Deutschland angucken.
Genau, und deswegen, um diesen Hype auch besser zu verstehen, haben wir uns natürlich wieder verschiedene Bollywood-Experten eingeladen, die uns neben der Filmindustrie auch das Land näher bringen.
Und am besten kann das natürlich jemand, der den Großteil seines Lebens in Indien verbracht hat.
So, my name is Praful Vijay. I'm an Indian working in Germany. I came to Germany for.
Das ist Praful. Praful kommt aus Indien, genauer gesagt aus dem Bundesstaat Rajasthan. Der liegt, wenn man sich Indien auf einer Karte anschaut, im Nordwesten des Landes.
Praful ist in einer großen Familie aufgewachsen. Sein Vater hat 5 Brüder und wenn gefeiert wird, dann richtig.
The way I've grown is I've grown in a joint family.
Vor 4 Jahren ist Praful dann nach Deutschland gekommen, um seinen Master zu machen. Ist zwischendurch nochmal ein Jahr nach Australien und jetzt ist er wieder hier und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Baustoffe an der TU Dresden.
Aber bevor wir später in der Sendung noch mehr von Praful über die indische Kultur ganz allgemein hören, haben wir erstmal natürlich über indische Filme gesprochen, denn Praful ist auch ein großer Filmliebhaber.
No doubt, yeah, I'm a big fan of Bollywood films.
Er sagt, natürlich ist er ein riesen Bollywood-Fan. Einer der Gründe dafür ist die Sprache. Er liebt natürlich auch das Hollywood-Kino, aber auch so manchen chinesischen Film. Aber mit dem Bollywood-Film kann er aufgrund der Sprache einfach am besten eine Verbindung aufbauen.
Man muss dazu sagen, dass Praful Hindi spricht. Das wird in seiner Heimat Rajasthan am meisten gesprochen. Und auch so bekannte Bollywood-Größen wie zum Beispiel Shah Rukh Khan sind Hindi-sprechende Schauspieler. Man muss vielleicht noch dazu wissen, dass in Indien über 20 verschiedene Sprachen gesprochen werden.
Und eine Sache ist ihm hier in Deutschland sofort aufgefallen. Wir schauen Filme ganz anders als in Indien. Man könnte sagen, wir gehen ganz anders ins Kino.
Here I felt people are normally quiet. You can expect something like privacy in a public place.
In Deutschland sind die Menschen eher still im Kino. Man kann hier sowas wie Privatheit in einem öffentlichen Raum erleben.
In Indien, da gibt es sowas überhaupt nicht. Wenn da etwas lustig ist, dann wird ganz laut gelacht.
Etwas anders ist auch, wie Filmstars in Indien gesehen werden.
I'm a big fan of such people, but there are a lot of people who consider them God. This is something I'm very against.
Praful erzählt, dass die Filmstars in Indien von manchen Menschen fast als eine Art Götterfigur verehrt werden. Eine Sache, die er persönlich nicht so cool findet. Er ist zwar von einigen Schauspielerinnen und Schauspielern ein großer Fan, aber er findet diesen übertriebenen Fan-Hype manchmal ganz schön abschreckend.
The fan-following of such big stars is tremendous. If they make a public appearance, definitely there will be a traffic jam.
Zum Beispiel, wenn die Straßen mal wieder komplett verstopft sind, bei irgendeiner Filmpremiere mit Staraufgebot. Und der erzählt da zum Beispiel von einem Mal, als Shah Rukh Khan, SRK, der große Bollywood-Schauspieler, eine Promotour gemacht hat und unterwegs war in U-Bahnen. Die Bahnstationen waren so voll und so verstopft, dass man sich überhaupt nicht mehr bewegen könnte. Und er sagt eben, um das glauben zu können, muss man es gesehen haben.
Eine Sache mussten wir dabei natürlich auch noch ansprechen. Das, womit wir ganz klischeehaft indische Filme verbinden. Singen und tanzen.
Well, first of all, that's what makes Indian films Indian films.
Das gehört aber dazu, sagt Praful. Für ihn ist es so, das Hauptanliegen von vielen indischen Filmen ist eben die Unterhaltung. Und da hat man ein gutes Modell gefunden. Man nimmt eine Geschichte, 2 bis 3 Stars, lässt sie zu 5 bis 6 Liedern tanzen und hat Erfolg damit.
Praful meint das aber gar nicht negativ. Für ihn gehört das dazu. Er liebt diese Filme und er denkt, dass genau das diese indischen Filme von so vielen anderen abhebt. Damit haben sie auch einen ganz großen Einfluss auf die indische Kultur.
In normal life? It's as good as I would say for Europeans.
Natürlich nicht in dem ganz praktischen Sinne, dass jetzt alle in Indien tanzen und singen auf der Straße. Das ist ungefähr so, als würde man in Deutschland glauben, alle Menschen klären jetzt Morde auf und jagen Verbrecher, nur weil es unglaublich viele Krimis aus Deutschland gibt.
Und er würde auch niemals anfangen zu singen, wenn er jemanden einen Heiratsantrag machen würde.
We have genres of film which have never been made in the past.
Das mit dem Singen und Tanzen ist aber sowieso so eine Sache, die sich gerade im indischen Kino sehr verändert. Denn die indische Filmwirtschaft öffnet sich gerade so ein bisschen, lässt sich inspirieren, unter anderem auch von Hollywood. Und so sind in Indien zum Beispiel gerade auch Biopics, also ja, Biografiefilme, voll im Trend.
Movies are a part of Indian society. In a typical metro city, by metro city.
Und der Filmmarkt in Indien wächst immer weiter. Praful schätzt, dass eine Familie in einer großen Stadt bestimmt 1-2 Mal im Monat zusammen ins Kino geht. Also überhaupt nicht zu vergleichen mit Deutschland, wo vielleicht man 2-3 Mal im Jahr ins Kino geht. Und dass, wenn neue Filme rauskommen, dass auch immer ein neuer Rekord aufgestellt wird.
Das war jetzt alles erstmal ein schneller, kleiner Einblick in die indische Filmkultur. Später sprechen wir mit Praful auch noch darüber, was man unbedingt über Indien wissen sollte und was er hier in Deutschland am spannendsten findet. Aber jetzt tauchen wir vielleicht noch mal von der anderen Seite in das Thema Bollywood und indische Filme ein.
Der Beginn der Bollywood-Ausstrahlung in Deutschland ist selbstverständlich auch nicht an unserem persönlichen Filmvorführer / Experten Thorsten Stotzkowski vorbeigegangen. Er gehörte zu den ersten, die Shah Rukh Khan im deutschen Fernsehen sahen, wie er eine dramatische Liebesgeschichte nach der anderen erlebte. Allerdings muss man sagen, dass seine eigentlichen Genreinteressen ganz woanders lagen.
Indische Filme. Naja, waren mir lange Zeit ein Buch mit 7 Siegeln. Da konnte ich einfach nicht ran. Zu bunt. Zu viel tanzen, zu viel singen. Bin ja jetzt auch nicht der größte Musical-Fan. Obwohl, in den letzten Jahren finde ich das Kino in Indien ziemlich spannend. Gerade die Actionfilme. Ach, da muss ich sofort an den Film Enthiran denken. Tolle Action. Muss man im tamilischen Original gesehen haben. Vielleicht haben mich die indischen Filme damals nur genervt wegen des ganzen Bollywood-Hypes bei RTL 2. Man konnte da ja gar nicht vor fliehen. Bollywood hier, Shah Rukh Khan da und das in jeder Werbeunterbrechung von Walker Texas Ranger. Naja, aber die Zeiten sind ja vorbei. Wer heute Bollywood-Filme sehen will, der kann das im Internet. Aber ich persönlich bin ja eher für das klassische Kino. Das kann niemand ersetzen. Das wär's doch mal. Eine indische Woche im Programmkino. Da kann man mit den ganzen Vorurteilen zum indischen Film mal aufräumen.
Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel über RTL 2 und den Bollywood-Hype gehört. Da ist es an der Zeit, mal journalistisch genauer nachzufragen. Und dazu begrüßen wir jemanden, den wir ja erst kürzlich, und zwar vor einer Folge, im Filmmagazin zu Gast hatten.
Genau, da ging es ja, wie ihr euch sicherlich daran erinnert, um Musik im Film. Und da hat uns der Filmwissenschaftler Klaus Tieber über die Stummfilmära aufgeklärt. Aber nicht nur damit kennt sich Tieber aus, sondern er forscht auch viel zur indischen Filmkultur.
Wer ungefähr weiß, wie Fernsehsender Erfolg messen, wird wissen, dass die Zuschauerquote dafür entscheidend ist, also vor allem bei Privatsendern. Also wie viele Menschen sahen sich einen Film insgesamt im Fernsehen an? Bei der Bollywood-Offensive allerdings vor mehr als 10 Jahren, da spielte noch ein anderer Faktor eine wichtige Rolle.
Also den Hype gab es, weil RTL 2 draufgekommen ist, dass sie da billiges Material haben können und dass sie damit relativen Nischenerfolg haben können. Das Interessante an den Quoten dieser Ausstrahlungen ist ja nicht, dass die so wahnsinnig hoch gewesen wären, das waren sie ja gar nicht, sondern dass sie bei Wiederholung kaum verloren haben.
Eigentlich verwunderlich. Man sollte ja meinen, wer einmal einen Bollywood-Film gesehen hat, schaut sich ja nicht den gleichen nochmal in ein paar Wochen oder Monaten an.
Ja, klassische Bollywood-Filme funktionieren aber eben anders. Hier steht nicht unbedingt die Handlung im Vordergrund.
Das ist auch ein Phänomen vom Bollywood-Kino, dass das eben ausgerichtet ist auf die Musiknummern, auf die Emotionen und nicht auf die Handlung. Und das ist insofern auch befriedigender ist, sich das ein zweites oder drittes Mal anzusehen, als bei einem Film, wo es nur darum geht, wer ist jetzt der Täter. Wenn ich das weiß, dann interessiert es mich nicht mehr.
Gerade die indischen Filme, die nach Deutschland rübergeschwappt sind, vermitteln doch eine ganz andere Stimmung als die uns bekannten Hollywood-Streifen.
Im westlichen Film, sowohl im amerikanischen als auch im europäischen, mehr Ironie und Zynismus und Augenzwinkern dabei ist, als unmittelbarer, schamloser Ausdruck der Gefühle, wie wir ihn in der europäischen Kultur zuletzt wahrscheinlich in der Oper sehen, also mit Narration verbunden, mit Drama verbunden und wie es natürlich teilweise in der Musik hin ist, auch in der Popmusik. Also diese Sehnsucht nach Emotionen und nach einer Welt, die uns einerseits vertraut und andererseits doch exotisch erscheint, sind sicher die Hauptgründe, warum das überhaupt so ein Boom war. Und natürlich entspricht dieser Boom der indischen Filmindustrie, auch dem Boom der indischen Wirtschaft insgesamt und wurde damit auch ein moderneres Bild von Indien erzeugt und exportiert, das mittlerweile wieder etwas angekratzter ist.
Gemeint sind damit Themen eben wie Umweltschutz oder auch Zensur, die in Indien nun immer häufiger kritisch beleuchtet werden. Was es damit genau auf sich hat, darüber sprechen wir gleich noch.
Indische Filme gibt es natürlich nicht nur auf RTL 2. Auch andere Medien beschäftigen sich damit. Blogs zum Beispiel oder ein eigener deutscher Bollywood-Sender. Und ein Magazin. Ishq heißt es und laut Selbstbeschreibung geht es um Bollywood, Indien und Lifestyle. Redaktionell geleitet wird es von Vera Wessel und mit Vera haben wir telefoniert.
Wir machen jeden Monat, versuchen wir Interviews mit indischen Filmstars zu machen oder zu neuen Filmen. Oder wir fahren zu Festivals und berichten, was da zu bieten ist oder was da irgendwie gezeigt wurde. Wir geben auch ein bisschen Hintergrundinfos immer. Wir machen auch Reiseberichte ab und zu oder erklären so ein bisschen viele Kontexte. Oder wenn zum Beispiel in Filmen etwas drin ist, was man vielleicht nicht so ganz versteht, dann muss man auch manchmal halt ein bisschen erklären, was dahinter steckt, solche Sachen halt.
Vera ist außerdem engagiert bei einem Filmfestival für indischen Film in Münster. Und gerade ist sie wiedergekommen von einer großen Indienreise. Und Einblick ins indische Filmbusiness, das hat sie schon seit vielen Jahren.
Und gleich am Anfang haben wir sie natürlich gefragt, was man denn aus indischen Filmen über die Kultur Indiens lernen kann.
Man kann sehr viel auch durch die kommerziellen Filme und durch die nicht sehr realistischen Filme über die indische Kultur lernen, einfach nur dadurch, dass man merkt, was halt für die wichtig ist. Was aber auch immer sehr wichtig ist, ist, dass sehr viele der Filme, die wirklich beliebt sind, das immer so ein bisschen auch so eine Botschaft mit reinspielt und man versucht irgendwie die Gesellschaft voranzubringen. Das ist auch ein bisschen generell in dem Kino drin, dass das man immer irgendwie eine positive Botschaft am Ende haben muss. Gut, nicht immer positiv, also wie gesagt, es gibt halt auch andere Filme, aber das ist auf jeden Fall da, dass man irgendwie will, durch die Filme irgendwie die Gesellschaft irgendwie voranbringen will. Und das ist auch ganz spannend. Es gab zum Beispiel auch in den letzten Jahren sehr viele Filme auch mit starken Frauenrollen. Und die sind auch teilweise sehr erfolgreich gewesen. Also dieses Jahr gab es einen großen Hit, Rasi, das war ein Spionage-Thriller mit einer weiblichen Hauptfigur. Und ja, also das ist in Indien echt gar nicht so ungewöhnlich.
Vera war auch sehr wichtig zu sagen, dass man einen großen Fehler machen würde, wenn man indische Filme nur auf Bollywood reduziert. Indien ist eben auch ein riesiger Markt mit über 1 Milliarde Menschen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Geschmäcker.
Dadurch, dass Indien so groß ist, gibt es einfach so wahnsinnig viele regionale Zentren. Also das Bollywood-Kino ist ja Hindi-Kino, das in Mumbai angesiedelt ist. Da waren wir dann auch beim Filmdreh. Das ist halt die größte Industrie, aber die tamilische Filmindustrie ist auch wahnsinnig groß. Jede Sprache hat im Prinzip ihre eigene Filmindustrie. Also zum Beispiel der indische Oscar-Beitrag in diesem Jahr kommt aus Assam. Und das ist auch eine eher kleine Industrie. Und die Filmemacherin hat ihren ersten Film quasi im Alleingang gemacht. Das macht das Land halt sehr spannend und vielseitig.
Und trotzdem haben viele Filme eine bestimmte Erzählweise gemeinsam.
Es gibt auch zum Beispiel sehr viele Gangsterfilme in Indien. Aber selbst da ist es dann teilweise so, dass es da auch romantische Szenen drin gibt. Und dann wirken auch diese Gangster, die teilweise wirklich sehr brutal und gruselig sind, wie so kleine Jungs, die erstmal dann irgendwie mit einem Mädchen reden und voll schüchtern sind. Also jetzt gerade gab es auch nochmal eine Serie bei Amazon Prime, die echt extrem brutal war. Und selbst da sah man halt irgendwie diese Gangster, wie sie das erste Mal irgendwie mit einem Mädchen ausgehen. Und das ist halt vielleicht, glaube ich, auch für westliche Zuschauer dann auch ein bisschen überraschend. Aber selbst da ist es dann halt immer noch ein bisschen Romantik drin.
Was Vera auch sagt, ist, dass sich die indische Filmlandschaft in den vergangenen Jahren sehr verändert hat. Das ist jetzt gar nicht so überraschend, das ist ja in Hollywood auch passiert. Wenn man jetzt Kinofilme von vor 20 Jahren schaut, das ist heute ganz was anderes. Auswirkungen haben diese Veränderungen in Indien und bei indischen Filmen aber durchaus auch auf ihre Fangemeinschaft hier in Deutschland.
Die Filme haben sich komplett verändert, auch in den letzten Jahren. Und wir haben auch gemerkt beim Magazin, dass es teilweise so ist, dass die Leute, die früher durch diese RTL2-Filme und diese Shah Rukh-Khan-Filme, die sehr kitschig waren, dann auch durchaus länger damals noch und mehr Songs hatten, mehr Tanz hatten, dass die bei diesen moderneren Sachen nicht mitkommen. Also auch Shah Rukh Khan macht jetzt auch Filme manchmal ohne Songs. Dann ist das mal ein Thriller oder dann sind es auch viele Actionfilme, die machen. Das begeistert die Leute, die damals halt irgendwie auf den Geschmack gekommen sind, nicht mehr so.
Wenn man in unseren Medien über die indische Filmindustrie liest, dann stößt man ja des Öfteren auf den Begriff Zensur. Zum Beispiel, wenn an einem James-Bond-Film herumgeschnitten wird, damit er in Indien auch ausgestrahlt werden darf. Da werden natürlich auch indische Produktionen genauer unter die Lupe genommen. Freizügigkeit ist zum Beispiel so etwas, was man nicht so gerne sieht. Und auch lange Kussszenen, da doktert man gerne mal herum.
Wir sagen immer, das ist die Zensurbehörde, die haben da einen anderen Namen für. Aber es geht eigentlich darum, dann die Filme in einer gewissen Form zu bewerten. Also wie bei uns, die FSK quasi, die werden dann bei diesem Central Board of Certification werden die vorgestellt und dann wird halt gesagt, für was für ein Publikum der Film geeignet ist. Und dann ist es aber so, dass sie dann immer sagen, man muss diese oder jene Szene schneiden, damit man irgendwie ein A-Certificate kriegt, das ist dann für eher Erwachsene oder U ist halt allgemeiner, kann die ganze Familie rein.
Und in diesem Schnittprozess, da wird dann Wert auf Sachen gelegt, die uns ohne tieferes Wissen über die Kultur oder die politische Situation manchmal recht schleierhaft erscheinen können.
Vera nennt da auch ein Beispiel, nämlich den Film Uttar Panjab, der gerade auch auf Netflix zu finden ist.
Der spielt im Punjab und es geht um das Drogenproblem des Bundesstaates Punjab. Da war das irgendwie, glaube ich, kurz vor den Wahlen, dass der Film herauskam und die wollten im Prinzip komplett verhindern, dass man sieht, wo der Film spielt. Und dann mussten irgendwie alles hin, indem man irgendwie Städtenamen oder sowas sieht, da musste was gepixelt oder geschnitten werden. Also es war komplett irre, weil der Bundesstaat kam ja sogar im Titel vor des Films. Oder wir haben zum Beispiel beim Festival einen Film gezeigt namens Queen. Da geht es um ein Mädchen, die wird vor der Hochzeit irgendwie verlassen und wird dann alleine ihre Hochzeitreise antreten und ist dann in Amsterdam irgendwie im Rotlichtviertel, wo man auch Prostituierte sieht, irgendwie die dann nur im BH bekleidet sind. Und plötzlich gibt es später eine Szene im Film, wo sie irgendwo im Bad ist mit einer Freundin und man sieht irgendwie, wie jemand einen roten BH in der Hand hat. Und der wird dann plötzlich gepixelt. Wir hatten dann auch irgendwie den Produzenten, den hatten wir in Münster da, der hat uns dann irgendwie erklärt, es lag irgendwie daran, das sei irgendwie ein roter BH gewesen und das sei, weiß ich nicht, irgendwie schlimmer.
Wieder was gelernt. Von einem problematischen Filmstart werden wir auch gleich noch was hören. Jetzt erstmal vielen Dank an Vera Wessel vom Magazin Ishq, das sich hier in Deutschland mit indischer Filmkultur beschäftigt.
Wie wir gehört haben, gibt es einige Filmstars in Indien, um die ein regelrechter Kult herrscht. Diese Leidenschaft kommt der Filmindustrie natürlich zugute, kann sich allerdings auch ins Gegenteil drehen. So passiert beim historienschicken Padmavat, dessen Veröffentlichung von gewalttätigen Ausschreitungen begleitet wurde. Unser Teammitglied Ilja hat sich die Geschichte genauer angesehen. Hallo!
Hola. Was ist denn das für eine Kontroverse gewesen, die da die Emotionen hat hochkochen lassen?
Also solche Kontroversen gibt es ja auch nicht nur in Indien. Auch in Hollywood ist man ja oft vorsichtig, wenn man sich so viele Rücksichtnahmen auf die Konservativen zum Beispiel im Bible Belt anschaut. Vor allem so ja in dem Bereich Bibel und wenn da irgendwas nicht so ganz stimmt. Mhm. Und ähnlich ist das in Indien gewesen. Padmavat ist basiert auf einem Gedicht aus dem 16. Jahrhundert. Da ist diese Königin Padmavati und die wehrt sich gegen muslimischen Angriff mittels Selbstverbrennung. Das klingt ja sehr dramatisch, aber es ist eigentlich eine mythische Gestalt. Also es gibt keinen Beweis für ihre Existenz.
Okay, das klingt ja alles aber erstmal noch relativ normal. Wo ist denn da jetzt die Kontroverse?
Ende letzten Jahres, also Ende 2017, sind Gerüchte über Traumszenen aufgetaucht, in denen es zu ja, intimem Kontakt zwischen der Königin und dem muslimischen Angreifer kommen sollte. Und das brachte Hindu-Nationalisten, also konservative Gruppierungen, da auf die Barrikaden. Es kam zu Ausschreitungen, es ist die Rede von einem Toten und über 14 Verletzte. Angriffe am Set, brennende Motorräder und sogar Bilder des Regisseurs wurden angezündet.
Wie konnte das denn so eskalieren? Weil ein Skandal ist ja erstmal, hat ja erstmal nichts mit, ich weiß nicht, schlachtähnlichen Zuständen zu tun.
Ja, und das ist eine sehr emotional-ideologisch aufgeladene Sache in Indien. Also zum Beispiel Sexualität, wenn man sich so unterschiedliche Dokumentationen hier bei uns anschaut. Sexualität existiert zum Beispiel in Indien in der Öffentlichkeit scheinbar gar nicht. Ne? Also man redet nicht darüber und ja, Intimität ist ein Teil des Ganzen. Und diese Königin hat da scheinbar in dieser Hinsicht einen hohen Stellenwert. Also da Intimität und diese Königin passt da sozusagen nicht mehr zusammen. Und ein Vertreter so einer Hindu-Organisation sagte, wir werden den Filmstand nicht zulassen. Königin Padmini ist für uns eine Göttin. Niemand darf unsere Göttin oder unser Hindu-Stolz verletzen. Also man merkt, wie stark das emotional ja aufgekocht ist zu dem Zeitpunkt.
Vielen Dank, Ilya, dass du uns von diesem nicht ganz so einfachen Filmstart erzählt hast. Und einer, der auch davon viel mitbekommen hat, ist Prafu Vijay. Der hat uns am Anfang des Podcasts viel über die indische Filmkultur erzählt. Und er kennt sogar jemanden, der bei diesen Krawallen dabei war. Und dem hat er auch ordentlich die Meinung gesagt, weil der fand das alles nicht so gut.
Jetzt aber was ganz anderes. Vorhin haben wir euch versprochen, dass wir mit Praful eben auch nochmal darüber sprechen wollen, was Indien ausmacht. Und da haben wir ihn natürlich gefragt, was so das Erste ist, das man über dieses Land mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohnern wissen muss.
You need to know that it's a hot country.
Ja, und es stellt sich heraus, man sollte nicht allzu viel warme, dicke Klamotten anziehen, denn Indien ist in erster Linie ein heißes Land. Vor allem die Region, aus der er stammt, Rajasthan, ist eine halbe Wüste.
Das ist aber auch nur die halbe Wahrheit, sagt er, denn Indien ist so groß, dass es an unterschiedlichen Orten auch ganz unterschiedliches Klima gibt. Was anderes, das er gehört hat von vielen Europäern, die Indien besucht haben, ist, dass das Essen wohl ein Problem für die meisten sein soll, vielleicht liegt es an der Schärfe.
Das Wichtigste ist aber natürlich, dass Indien wie Gäste immer willkommen heißt.
We have an open heart.
Dann gibt es natürlich auch noch typische Klischees über Indien. Manche von denen sind kompletter Unsinn, andere aber ganz schön nah an der Wahrheit dran. Zum Beispiel, dass es in Indien immer sehr große Hochzeiten gibt, was man ja auch in vielen Bollywood-Filmen sehen kann.
You might have heard, all the listeners also might have heard that Indian weddings are big and fat and stuff. So in my cousin's wedding there were 10,000 people.
Ja, das muss man sich mal vorstellen, ja. Er sagt, bei der Hochzeit seines Cousins Anfang des Jahres waren 10,000 Gäste.
Das ist unglaublich viel.
10,000, ja. Dafür kann man extra Veranstaltungsorte mieten, die dann am ehesten mit Stadien zu vergleichen sind.
Andere Vorurteile sind aber auch genau das, nichts weiter als Vorurteile.
Also Germany, but also Europeans in general tend to have the feeling that everyone in India has elephants. Which is not true.
Ja, mit Humor nimmt er Witze, die unterstellen, dass in Indien alle Elefanten als Haustiere hätten. Woher auch immer dieses Klischee kommt, ich weiß es nicht, aber scheint wohl so zu sein. Womit er auch aufräumen musste, ist, dass viele Menschen denken würden, er würde immer nicken beim Reden.
Es gibt ja in Indien dieses mit dem Kopfwackeln, das man so von Videos kennt. Es gibt da eben viele Gesten, nicht nur Ja und Nein mit dem Kopf schütteln oder nicken, sondern eben auch so ein Vielleicht oder so ein Komm mal her, was man eben zusätzlich zur Sprache noch verwenden kann. Ähnliches machen wir ja auch, nur eben nicht so vielfältig, sag ich mal.
Aber Prafu sagt eben, dass er das eben nicht mehr macht oder es sich inzwischen auch abgewöhnt hat. Aber trotzdem vermuten es noch viele.
So, das war's also mit unserer Folge über indische Filme, indische Kultur und Bollywood natürlich auch. Ich habe einiges gelernt, was ich vorher noch nicht wusste, weil mit Bollywood-Filmen habe ich mich vorher, um ehrlich zu sein, noch nie beschäftigt.
Ja, und bei mir liegt es ja, wie ich schon am Anfang erzählt habe, ein bisschen weiter zurück. Deswegen, das war mal sowieso ganz kurze Zeit, war das mal ein Thema, wo ich auch so ein paar gesehen habe. Aber ich habe mich jetzt so viele Jahre damit nicht mehr beschäftigt. Und wie man gehört haben, hat sich doch die indische Filmkultur auch ganz schön verändert.
Ja, vielleicht werden wir in Zukunft aber wieder mehr aus Indien zu sehen bekommen mit Netflix, Amazon Prime und so weiter.
Deswegen auf jeden Fall da mal reingucken. Ich habe da nämlich auch schon was entdeckt. Maki heißt das, wo sich ein Mann ermordet wird und er wird als Hausfliege wiedergeboren und rächt sich dann an seinen Mördern.
Das klingt sehr nach Kafka auf Indisch.
Auf Indisch, deswegen da bin ich auf jeden Fall interessiert, den will ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Und man findet auf Netflix, wie gesagt, und auch auf Amazon Prime noch sehr viele andere indische Produktionen.
Ja, da bleibt uns jetzt am Ende eigentlich nur noch uns, nochmal kurz vorzustellen und uns auch zu bedanken. Wir sind Lukas Görlach und Martin Dietrich. Wir haben das Filmmagazin moderiert. Redaktionell an der Episode beteiligt waren Ilja Almdinger, Anne Feuerhack und Nicole Schierz.
Unser Dank geht natürlich auch an Clemens Weichert für seinen Thorsten Schlotzkowski und an Bonnie Stoye für die Jingle-Melodie.
Und ganz besonders danken wir natürlich unseren Gästen Praful Vijay, Klaus Tieber von der Universität Wien und der Journalistin Vera Wessel.
Eine Einfachtonproduktion 2018.